Okay, 1. Mose 35, Vers 5, 16, Vers 16. Ja, wird spannend heute, hoffe ich. Danach brachen sie von Bethel auf, und als sie nur noch ein Stück Weg bis zu Ephrata hatten, zu gehen hatten, da gebar Rahel, und sie hatte eine schwere Geburt. Als sie aber die Geburt so schwer wurde, da sprach die Hebamme: Fürchte dich nicht. Du hast auch diesmal einen Sohn. Ist die Erfüllung so von dem, was wir Gott gefragt hat. Und es geschah, als ihr die Seele entschwand, weil sie am Sterben war, da gab sie ihm den Namen Benoni. Benoni heißt Sohn meiner Sorgen. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Das heißt Sohn meiner Rechten. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob stellte einen Gedenkstein auf über ihren Grab. Das ist Rahels Grabmal geblieben bis zu diesem Tag. Schade, ne? So ein Jakob hat es nicht geschafft, ihm seine liebe Lieblingsfrau und Vater vorzustellen. So kurz vorm Ziel. Dinge laufen manchmal anders als geplant. Ich meine, das ist ein Mann und eine ganze Familie, auch die Frauen, die berufen sind und auserwählt, ne, die in Gottes Verheißung stehen, wo Gott sagt, ihr kommt da an und ihr werdet ein Volk werden und so weiter, ne? Mein Volk. Und nichts und niemand würde euch aufhalten. Sie sehen es ja jetzt, dass die Völker drumherum in Panik geraten, weil Gott würde so einen Geist der Verwirrung dahin schickt, einen Geist der Angst. Und die trauen sich überhaupt nicht, Jakob oder irgendjemanden dort anzufassen. Und Jakob geht da durch und denkt so, krass, wow, wovor hatte ich eigentlich Angst die ganze Zeit? Warum habe ich mir so eine Panne gemacht? Und dann stirbt seine liebe Rebekka. Und ich denke, das war für ihn, Rahel, danke, Rebekka war die Mutter. Passiert bestimmt noch öfters heute. Ne, und das würde so ein Punkt, ne, wo ich mich drinne sehe, gerade in meiner Situation jetzt, wo ich denke so, ey, ich bin auf dem Weg und ich habe Gott gehört und ich weiß, ich muss da lang und so weiter, aber dann trifft's einen wie einfach aus dem Nichts heraus, so, ne, und man sitzt wieder da und denkt so, warum? Ne? Und das konnte keiner sehen, dass Rebekka also sterben wird bei der Geburt, dass Rahel da so eine Schwierigkeiten hat. Ne? Das ist eine sehr traurige Geschichte hier. Und sie wird begraben an einem Weg. Und kriegt ihren Steinhaufen da und so zum Gedenken, der auch noch bei Mose da stand. Die sind dran vorbei, ne? An diesem Steinhaufen. Und haben sich erinnert, wie Gott führt und wie Gott beruft und erwählt und was nach 400 Jahren so krasses passiert ist, so, ne? Dass sie jetzt da auf den gleichen Pfaden wandeln, auf den gleichen Fußstapfen wie damals ihr Vater Jakob schon. Ne? Und sehen einfach nur, Gottes Plan ist einfach um so viel gewaltiger als das, was ich mir vorstellen kann, weil ich plane nur für meine Lebenszeit. Ich bin nicht fähig zu planen für die, die nach mir kommen. Bin nicht fähig, oft zu denken oder zu sehen, dass das, was ich jetzt gerade hier tue und wirke, dass das Auswirkungen hat auf andere Menschen, die ich überhaupt nicht kennenlernen werde. Das sind Beruf unterwegs zu sein, heißt nicht, dass man zusehen darf, wie es läuft und wie alles klar geht und wie man Gott immer wieder versteht und nee, es ist was anderes. Es ist ein Akzeptieren lernen, so von dem, was ist. Ich habe letztens mich viel mit Jeremia beschäftigt wieder, auch mit seinen Klageliedern, aber auch mit seiner Geschichte. Ne? Und der Gott kommt in sein Leben zu einer Zeit, wo keiner nach Gott fragt, wo alle Götzendienst betreiben, wo Jahwe nicht mehr der einzigste Gott ist, wo das Volk nicht nach Gott fragt und tut, wo sich auf Ägypten stützen und auf ihren Verstand und auf all ihre Macht und Kraft und was auch immer, aber nicht auf Gott. So, ne? Keiner sucht und fragt nach ihm. Da ist dieser eine junge Mann, wahrscheinlich noch ein Kind. Und Gott kommt in Jeremias Leben und beruft ihn und wählt ihn aus und spricht zu ihm und sagt so, hey, du folg mir nach, du wirst mein Sprachrohr sein. Und der kleine Jeremia steht halt da und wie Mose da in der Wüste auf dem Weg nach Ägypten und sagt so, hey, ich bin viel zu jung, ich habe überhaupt keine Worte.
Ja.
So, und Gott sagt, hey, ich mach das. Und Jeremia kann froh sein, dass er Gott geglaubt hat, dass er keinen Aaron bekommen hat und nur Probleme noch dazu, zu den Problemen, die kommen. Und er wird ein richtig krasses Sprachrohr in dieser dunklen Zeit. Aber dieser arme Typ muss nur leiden wegen seiner Berufung und Auserwählung. Der wird nicht einmal akzeptiert. So, der sieht nie in seinem Leben irgendwelche Früchte. Nicht einmal. Er tut und er ist gehorsam und er leidet und was auch immer und sitzt und zieht das durch bis zum Tod, bis zum hohen Alter. Und wenn du die Klagelieder durchliest, so gerade in Zeiten, wo du selber leidest, so, ne, oder Dinge verarbeiten musst oder was auch immer, schau dir das an und lest dir das durch. Dieser Mann war kein starker Glaubensheld und krasser Typ, der da mit Eiern aus Stahl gepredigt hat. So, ne? Dieser Typ war sein Leben lang in Depressionen und total zerstört und voller Angst und Furcht und voller Qualen und Not und ohne Kraft, obwohl Gott zu ihm redet die ganze Zeit. Ne? Aber dieser Typ glaubt Gott, trotz seines Alters, trotz seiner Schwachheit, trotz seines Unglaubens, trotz seiner Not und dem, was er tragen muss, obwohl er nichts falsch macht, als Einzigster dort in der Gegend, mit Einzigster. Und das ist das, was wir alle lernen müssen. Und das ist eine Sache, wo viele Christen halt dann irgendwann nicht klarkommen mit. Wo sagen, nee, so habe ich mir das mit Gott nicht vorgestellt. Und das habe ich leider öfters erlebt. Und es ist jedes Mal eine Sache, wo mein Herz zerreißt. Wo ich weine, wo es mir wehtut, Menschen zuzusehen, die Gott aufhören, an erste Stelle zu setzen, die aufhören, auf Gott zu bauen, die aufhören, geistlich zu entscheiden, die aufhören, nach Gott zu fragen, die mit den Kosten einfach nicht klarkommen, die ein Leben in Nachfolge manchmal hat. Und es fühlt sich nicht gut an, wenn du noch nicht mal weißt, warum du leidest oder warum du verzichten musst oder warum du einen Weg einschlägst, den sonst keiner einschlägt. Es ist eine Last und ein Druck, gerade wenn Gott nichts erklärt. Aber die Sache ist, wir müssen da durch. Wir müssen da alle lernen, Gott zu vertrauen und ihn zu erkennen und zu sagen, ich gehe da durch, egal was ist. Ich versuche dir zu vertrauen. Und ich höre auf, warum zu fragen und mich zu quälen. Ich wehre mich nicht mehr, sondern ich akzeptiere mein Schicksal. Ich akzeptiere meine Situation, ich akzeptiere meinen Weg, den ich gerade zu gehen habe. Weißt du, der Tod ist eine der schmerzhaftesten Dinge, die wir hier erleben. Oder vielleicht sogar die schmerzhafteste Sache. Ne, weil jemanden zu verlieren, obwohl du vielleicht Glauben hast und weißt, da ist ein Bruder oder eine Schwester, der geht's besser als dir. Wirst du diese Person trotzdem in der Form so nicht mehr wiedersehen. Ja. Und selbst bei mir relativ fremden Menschen, wo ich zur Beerdigung musste, war ich traurig. Und es tat weh. Der kürzeste Vers der Bibel ist einer meiner Lieblingsverse. Ne? Kennt ihr, habe ich schon oft gesagt, aber Jesus weinte. Der Vers besteht nur aus 2 Worten. Jesus weinte. Und das macht logisch gesehen keinen Sinn, wenn du da mit der Vernunft rangehst, weil Jesus wusste, dass er jetzt zu seinem besten Freund geht, um ihn wiederzubeleben. Aber einfach dieser Tod, so diese Trennung, dieses Unaufhaltsame bringt Jesus auch zum Weinen, weil es eine Sache ist, die schmerzt. Und dann sehe ich Christen, die sich nicht trauen zu weinen oder traurig zu sein, die denken, ja, ich muss mit meinen frommen Sprüchen kommen und darf nicht trauern und so weiter, weil das würde ja Unglaube bedeuten, das ist absolut lieblos und nicht menschlich. Es ist dumm und hartherzig. Ne? Weint mit den Weinenden ist auch ein sehr kurzer Vers, auch einer meiner Lieblingsverse. Das ist eine Sache, wo ich dankbar bin, dass ich mich auskotzen darf, bei euch zum Beispiel oder bei meinem Vertrauten oder was auch immer. Und nicht nur bei Gott, der ja alles weiß und mich kennt und was auch immer, sondern dass ich auch, dass wir Menschen auch nicht immer fromme Sprüche brauchen oder so und Schulterklopfer, sondern dass man noch, dass es auch einfach mal geistlich ist, jemanden in den Arm zu nehmen und einfach nichts zu sagen und mitzutrauen. Ja. Ich weiß nicht, warum uns Christen das so schwer fällt, zu akzeptieren, dass wir nicht immer eine Lösung und Antwort haben sollen. Ja. Natürlich, wenn ich Hilfe suche, erwarte ich oder hoffe ich, dass ich eine Antwort kriege oder eine Hilfe. Aber das kommt oft nicht. Der größte Teil meiner seelsorgerischen Arbeit ist, da zu sitzen und zu schweigen. Ja. Meistens erzählen die Leute schon selber, wenn sie erzählen, sich selber, was Gott will oder was zu tun ist. Ja. Aber es ist einfach gut zu wissen, es ist vollkommen in Ordnung, dass ich mir Hilfe suche bei einem Menschen. Das ist so gewollt. Und ich kenne viele, die versuchen, allein zu kämpfen und sich in sich reinzufressen. Das sind Menschen, die explodieren irgendwann und dann kommt die Zerstörung. Ja. Auch den Tod muss ich akzeptieren. Und wie gerade alle so viele ängstlich sind und den Tod vermeiden wollen, das ist für mich, ich will den Tod nicht provozieren oder irgendwas tun, damit ein Tod kommt bei jemand anderes oder bei mir, was auch immer, ne? Aber es gehört trotzdem dazu, dass wir gerade die wissen, dass das nur eine Zwischenstation ist, dass hier unser Leihwagen, den wir gerade fahren oder laufen, ne, dass der halt dann auf den Schrottplatz kommt und unser neues Auto wartet schon, das uns trägt. Ne? Aber dennoch ist eine Sache, die ich akzeptieren muss, dass ich nichts und gar nichts tun kann, um meine Lebenszeit zu verlängern oder zu verkürzen, auch wenn es nur eine Sekunde ist. Ne? Ich sehe natürlich Leute, die gesund leben und Sport treiben und was auch immer und sagen, ja, mit 90, ich bin 90 geworden, weil ich so gelebt habe. Kenne aber auch Leute, so wie unser Nachbar in Friedenstal, so, der echt stark raucht, seit er aus dem Mutterschoß kam, nehme ich mal an, so, ne, und abends eine halbe Flasche von seinem, was das, Rum trinkt, ne, und auch nicht wirklich Bio oder irgendwas lebt, so und Sport ist ihm auch ein Fremdwort, obwohl der arbeiten kann und arbeitet, aber der wird jetzt auch 80 und Mann, der ist besser drauf als ich. So, ich musste diese Leiter hoch, seine Rinne sauber machen in 100 Meter Höhe. Für mich gefühlt, ne? Ey, und ich bin da hoch, so, ne, und ich kraxle und ich habe ja eh ein bisschen Höhenangst, aber es ist halt, ne, das Ding kann umkippen und ich, keiner hält mich, ne? Und dann stehst du da auf so einer kleinen Leiter und es tut weh und du machst jede Sekunde mit Zeitlupe ne, und dann klettere ich wieder runter so, ne, und bin endlich auf dem Boden und dann muss ich die Leiter verschieben und dann weiß ich, jetzt geht's weiter mit der nächsten Ecke so, ne, und dann kommt er einen Tag später, weil Dachschindeln runtergeflogen sind beim letzten Sturm so, ne, und der Typ, der 80-Jährige, der klettert da hoch wie so ein Affe auf der Leiter, so steht da mit ihm Fuß, so nimmt diese Schindeln da weg so ein, ne, klettert wohl runter, nimmt sich den Eimer mit hier, was ist es? Na sag mal, Kalk, Mörtel, und noch zwei Schindeln drunter, ne, und klettert da wieder hoch, einarmig so, und bummelt dann, und ich stehe nur da die ganze Zeit und denk so, keine Ahnung, ich komme da runter, bin total rot und durchschwitzt, ne, in Todesängsten und muss erstmal in rauchen, und ja. Selbst wenn du 90 wirst, weil du gesund gelebt hast und Sport getrieben hast und was auch immer, ist das trotzdem nicht dein Bemessen, da hast du nichts für gemacht. Dann hat es Gott dir einfach ins Herz gelegt, dass du so lebst, weil sonst wärst du mit 60 schon weg. Ne, ich esse zum Beispiel keinen Zucker, das mache ich nicht aus Überzeugung, sondern irgendwann hatte ich irgendwie innerlich so eine richtige Abneigung gegen alles, wo Zucker drin ist. Ne, und wer weiß, hab da viel drüber nachgedacht, warum, weil eigentlich habe ich immer Süßes echt gerne gegessen. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich Diabetes, wenn ich weitermache. Ich weiß es nicht. Ne? Es ist einfach, das ist eine Sache, die muss uns Menschen klar werden. Du bist kein Held und du hast dein Leben nicht in der Hand. Keiner von uns. Es ist gut zu vertrauen in dem, was man innerlich, was einen zuruft, ne? Aber dennoch hat Gott deine Zeit bemessen, dein Anfang und auch dein Ende. Und du kannst nichts machen. Wir müssen auch unseren Tod akzeptieren, unsere Zeit. Wir müssen akzeptieren, dass es nun mal wir eine bestimmte Zeit nur haben, ein Verfallsdatum für diesen Leib. Ja, aber dass unsere Seele von Ewigkeit zu Ewigkeit leben wird, jede Seele, auch die ohne Gott. Ja, wir sind nicht zum Tod gemacht. Nur dieser geistliche Tod wird viele ereilen. Und das ist was Schreckliches. Ich möchte nicht ohne Gott sein in der Ewigkeit. Ja. Und keine Ahnung, hier sind wir diese zwei Perspektiven. Ne? Guckt sich diese Geburt an und sieht ihr Ende kommen und sagt, ja, du bist eine Sorge. Ne? Oder vielleicht ist es auch darauf bezogen, dass sich immer Sorgen gemacht hat, kommt denn dieser Junge noch? Werde ich denn noch mal der Lea gleich werden? Und, weißt du, bis jetzt hat sie nur einen Sohn gebären dürfen, ein Kind, zu dem Jakob. Ne? Aber wie auch immer, er guckt es an, diesen Benjamin, seinen letzten, jüngsten, ne, und er sagt, du kriegst nicht den Namen, du kriegst den Namen Sohn meiner Rechten. Das ist ein Ehrenplatz. Jesus sitzt zur Rechten des Vaters. Ne. Auf deinem rechten Platz sitzt nicht dein Feind, sondern da sitzt dein engster Vertrauter, dem du alles anvertrauen würdest. Deine rechte Hand. Ne. Der auf der linken Seite sitzt, so der hat mehr Probleme. Und so wird es auch sein. Es wird so sein kleiner Benny sein, der immer um ihn rumspurt. Ne? Gut, Reihe ist weg von der Geschichte. Lest mal Vers 21. Und Israel zog weiter und schlug sein Zelt jenseits des Herdenturms auf. Also hier ist ein Turm, wo die Hirten drin waren und frage mich nicht. Und es geschah, als Israel in dem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters, und Israel erfuhr es. Wird doch sowas, ne? Er ist kurz vorm Ziel und irgendwie kommt eins nach dem anderen und ich kenne das. Ne, weiß auch nicht, du denkst so, ja, lang kann der Weg nicht mehr sein. Und es kommt noch eins drauf, und es kommt noch eins drauf, und dann kommt Gott wieder, entweder durch sein Wort im Gebet oder durch einen Bruder oder eine Schwester oder was auch immer, ne, und er baut mich wieder, so dass ich wieder Zuversicht habe und wieder auf neu laufen, ne, mit Kraft und Glaube, und dann kommt wieder irgendwas. Ne, und ich meine, das überliest man hier schnell, aber stell dir das mal vor, das würde dir passieren. Jakob aber hatte 12 Söhne. Die Söhne Leas waren diese: Ruben, der Erstgeborene, Sohn Jakobs, und Simeon, dann Levi, Juda, Issachar und Sebulon. Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin. Die Söhne Billas, der Magd Rahels, Dan und Naphtali. Die Söhne Silpas, der Magd Leas, Gad und Aser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm in Paddan Aram geboren wurden. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre bei Kirjat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak als Fremdlinge geweilt hatten. Und Isaak wurde 180 Jahre alt, und Isaak verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Jetzt ist er endlich bei Papa. Die Verheißung hat sich erfüllt. Und Papa geht. Und das hat er bestimmt auch nicht so erwartet. Weil jetzt kommt er endlich an, jetzt ist er endlich wieder zu Hause. Ne? Diese Jahrzehnte, die er weg war, wo er nur dachte, naja, ich bin ein Jahr weg oder was auch immer, ein paar Monate hin, hole mir mein Sonnenblümchen und komme ich wieder zurück. Ne? Aber Gott hatte andere Wege und einen anderen Plan und eine andere Zeit. Ne? Und er kommt hin, so kann seine Frau und kann seine Kinder vorstellen, und dann ist Isaak seine Zeit vorbei. Und Jakob ist jetzt der Chef und der die Verantwortung hat und dem alles gegeben wird, der alles verwalten muss, der jetzt noch mehr Knechte hat, noch mehr Besitze, noch mehr Land, noch mehr zu verwalten und zu arbeiten. Ist ein Leben, das so jetzt nicht geplant hat, ne? Aber Gott hat seine Zeitpunkte und seine Rechnungen und die gehen nicht immer so auf, wie ich mir das vorstelle, wie es laufen müsste. Das ist eine Sache, die muss ich akzeptieren. Ich muss Gott akzeptieren in seiner Allwissenheit und in seiner Allmacht. Und da ist halt der Punkt, wo sich herausstellt, ob du ein Mann oder eine Frau Gottes bist im Glauben, eine Glaubensheldin, so ein oder weltlich gesinnter Christ, ein Mensch. Wer von Gott verlangt, dass es so läuft, wie man sich das selber wünscht, wird nur enttäuscht werden, früher oder später. Und ich bin dankbar für die Zeiten, wo ich laufe und es funktioniert einfach. Und es läuft nach meinem Plan. Alles, was ich anfasse, gelingt einfach, ne? Die Türen stehen offen, durch die ich will. Und ich kann da mit Glauben und mit Kraft durchgehen, so, und sagen, Gott macht, so ein Halleluja, Amen, so, ne? Aber ich muss halt auch akzeptieren, dass dieser Weg auf Dauer nicht gesund für mich ist und auch nicht viel wirkt. Schau dir Jesus an, wie er leiden musste, wie viel er verzichten musste. Weißt du, er war 30 und das war in dem Jahr, zu der Zeit alt. Er war 30, als seine Berufung dann anfing, sein Werk. Weißt du, in 30 Jahre diese Berufung zu haben, aber ein menschliches, weltliches Leben zu führen, mit ab und zu diesen kleinen Wunderchen, so wie Wein und Wasser und was auch immer, aber ansonsten haben wir gesehen, seine Brüder glauben ihm nicht. Ne, die sagen, was bist du denn für ein Vogel? So, ne, du bist unser Messias. Die glauben nicht. Die kommen noch zum Glauben, aber erst viel später. Der Prophet ist nicht gehört in seiner eigenen Stadt. Da hat, weißt du, 30 Jahre bist du Zimmermann, oder was war? Zimmermann, ne? Und lebt da einfach ein ganz normales Leben, so wie du und ich. Ne, und dann kommt dieser eine Moment, wo dann Gott, der Heilige Geist, in sein Leben spricht und sagt, und jetzt packst du deinen Zimmermanns Hammer weg. So, und jetzt nimmst du das Schwert. Mein Wort. Und jetzt fängst du an. Der Tag beginnt. Ne, und ist voll gehypt, so. Geht endlich raus aus seinem langweiligen Alltag. Ne, und begegnet erstmal Johannes, seinen Freund. Ne? Und lässt sich da taufen und so weiter. Na gut, Freunde waren die wahrscheinlich nicht, aber ne, wisst schon, was ich meine. Johannes freut sich ja auch einen Ast ab. Da ist er endlich. Ne? Und ich denke, auch Jesus wurde in allem versucht wie wir. Und musste alles lernen, so wie wir. Auch den Gehorsam. Ne? Und ich meine, Jesus hatte da bestimmt auch seine Vorstellung als Mensch, wie es jetzt läuft. Ne? Und der Weg ist jetzt frei, jetzt kannst du losgehen. Aber nichts steht da. Das Erste, wozu er berufen wird, ist, er wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, muss 40 Tage hungern. Und der hatte keinen Bock auf Hunger, das kann mir niemand erzählen, so ein Blödsinn. Mann, das war eine Versuchung, diesen Stein in Brot zu verwandeln. Hätte Jesus keinen Bärenhunger gehabt, wäre das keine Versuchung. Der wollte Brot und der wollte essen. Aber Jesus geht halt durch und wird dann versucht. Ne? Und da fragst du dich doch auch, Herr, warum? Jetzt geht's doch los und jetzt schickst du mir nochmal 40 Tage hier durch diese Wüste und der Satan labert die ganze Zeit und was auch immer. Ich bin müde, ich bin schwach, ich bin genervt, ich habe keine Lust mehr. Aber ja, ich gehe den Weg. Es hat schon einen Grund. Weißt, und du siehst da Jesus nicht debattieren mit Gott oder irgendwas, sondern du siehst ihn akzeptieren und handeln und er tut. Und wir lesen das, ohne zu hungern, ohne versucht oder gelitten zu werden. Wir lesen diesen kleinen Absatz, diese kurze Geschichte und denken, oh ja, Halleluja. Ne? Du hast halt auch mal versucht. Jesus hat da gelitten, auch als Mensch in der Zeit. Weißt du, und dann geht er los und dann findet er seine Leute, so, die ihm Gott halt zeigt im Traum und wie auch immer. Ne? Und das sind echt zum Teil wirklich Nasen. Ne? Manche, die Leiter werden, sind zum Teil echt arrogant und laufen da rum wie so ein stolzer Hahn neben Jesus, ne? Ja, hey Mama, los, geh mal zum Jesus, so, sag mal, dass wir zu rechten und linken sitzen dann. Weil wir sind so Buddies, wir sind so eng, wir sind was ganz Besonderes, ne? Wir leiten dann die anderen Jünger hier, die haben ja alle ein paar Probleme, naja, können ja ohne Stür. Du, sowas nervt und sowas macht müde. So müde, dass er kommt und läuft und dient und erschöpft ist von seiner Hingabe, allen Menschen zu dienen, die Gott ihm in dem Tag geschickt hat, dass er sagt, ich muss jetzt erstmal essen und was trinken und schlafen. Dann wird er da von seinen Jüngern geweckt im Boot, nur weil die Gott noch nicht kennen. Und dann steht er auf und ist ein bisschen genervt, das merkst du ja, und er hat, kloppt das dann immer noch nicht. Und er macht diesen Sturm da weg, so, und jetzt Ruhe und ab, so, ne, aber er braucht halt diese Ruhe, und deswegen pennt er ja. Ne, und bumm, Valera, sind sie schon auf einer anderen Seite und da warten schon die nächsten. Und auch da siehst du nicht Jesus, so wie ich manchmal, der dann da sitzt und sagt, Mist, 5 Minuten hätte ich da jetzt wenigstens mal Ruhe haben können, oder? Also echt so, und ich bin den ganzen Tag hier am Ackern und am Machen und am Hören und am Tun und so, und dann, ich brauche doch auch mal ein bisschen Zeit für mich und so weiter, ne? Du wirst nur unzufriedener. Aber das siehst du bei Jesus nicht. Warum? Nicht, weil es ihn nicht gestört hat. Und auch nicht, weil er nicht nie genervt war oder mit Bitterkeit zu kämpfen hat oder irgendwas. Er wurde in allem versucht wie wir. Gleichermaßen. Nee, aber er hat akzeptiert. Es ist nun mal jetzt gerade so, wie es ist. Du willst es so. Und so ist es gut. Und meine Zeit, die wird dann kommen, wo ich wieder da liege und schlafen kann. Akzeptiere dein Leben. Wenn du dagegen kämpfst, gegen Gottes Berufung und Auserwählung, wirst du nie zufrieden werden und du wirst in Bitterkeit kommen, du wirst an Gott immer wieder zweifeln und hadern und vielleicht sogar abfallen. Weißt du, und dieser Mensch, der versucht, sein eigenes Leben zu bauen nach seinen Vorstellungen, der wird nicht in Gott in der Fülle kommen. Sondern er wird an den Punkt kommen, wo er Gott absagen wird. Und das will ich nicht. Aber ich bin dankbar, dass ich mich auskotzen darf. Bei Menschen und bei Gott. Und dass da Menschen immer wieder sind, die dann in mein Leben sprechen und meine Gedanken sauber rütteln und mir wieder ein bisschen Perspektive geben. Nutzt das. Und jetzt lasst uns Kapitel 36 lesen, auf das ich überhaupt keine Lust habe. Aber ich will es, weil dann nächste Woche kommt, dann fängt dann Josef seine Geschichte an, da freue ich mich schon drauf. Ja, clever, geh mal. Ich lese dir nachher draußen immer vor. Dies ist die Geschichte Esaus. Das ist Edom. Die Edomiter werden ein starkes und mächtiges Volk, wie Gott es verheißen hat, zu seiner Mutter, wie hieß sie? Rebekka? Ja. Ne? So Gott zu ihr gesagt hat, so, hey, in deinem Schoß, in deinem Bauch sind zwei Völker. Aber die werden sich streiten. Ne? Die Edomiter werden einer der schlimmsten Feinde mit werden. So, die Edomiter sind die wo 400 Jahre später Israel an der Stelle hier steht an ihren Ort wollen und wo die Edomiter sagen, nee, euch lassen wir hier nicht durch. Ne, wo sie aus Ägypten rauskommen, endlich. Aus den Edomitern kommen starke Feinde. Noch später, sogar zu Jesus Zeiten, der Herodes waren Edomiter. Diese zwei Stränge aus dem gleichen Samen, gehen zwei absolut unterschiedliche Wege, so wie wir es jetzt schon oft gesehen haben, ne? Wie bei Seth und Kain oder und so weiter. Ne? Einmal haben wir schon gesehen bei Esau den Weg der Gottlosigkeit, den er selber wählt, ne? Und der Weltlichkeit, wo er aus Trotz einfach noch mehr Frauen aus der Welt nimmt, weil er ziemlich angepisst ist. Und einmal der Weg des Gehorsams und des Glaubens an Gott. Okay, lass uns lesen. Ich will nur drum herum kommen, aber macht ja auch keinen Sinn. Also Vers 2. Esau nahm seine Frauen von den Töchtern Kanaans. Ada, die Tochter Elons, des Hethiters, und Oholibama, die hat nicht mit Obama zu tun, die Tochter der Anna, der Tochter Zibions, des Hevetiters. Dazu Basmat, die Reis, die Tochter Ismaels. Nabajots Schwester, naja, und Ada, die gebar dem Esau den Eliphas. Toll. Aber Basmati-Reis gebar den Reguel. Oholibama gebar Jehush und Jaelam und Korah. Hat wahrscheinlich den Koran geschrieben später. Das sind die Söhne Esaus, die ihm im Land Kanaan geboren wurden. Und Esau nahm seine Frauen und seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses, auch seine Habe und all sein Vieh und alle Güter, die er im Land Kanaan erworben hatte, und zog von seinem Bruder Jakob weg in ein anderes Land. Denn ihre Habe war zu groß, so dass sie nicht beieinander wohnen konnten. Ja, und das Land, in dem sie Fremdlinge waren, die konnten sie wegen ihrer Herden nicht mehr ertragen. So wohnte Esau auf dem Bergland von Seir. Esau ist, das ist Edom. Die Roten. Indianer wahrscheinlich. So ein. Das ist schon krass, dass alles komplett anders läuft, als Jakob das erwartet hat. Ne? Ey, Jakob und Esau verstehen sich wieder. Die begraben ihren Vater zusammen, genauso wie, jetzt sind es wieder die Namen Isaac und Ismael, ihren Vater begraben haben, zusammen. Ne? Und die leben auch noch zusammen. Aber es ist einfach unvermeidbar, dass die sich trennen. Weil ihre Berufungen sind auch unterschiedlich. Ihre Herzenseinstellungen sind unterschiedlich. Die können auch so nicht miteinander, weil sie nicht zusammengehören. Vom Mutterleib an waren diese Feindschaft da und diese Grenze und dieses Gegeneinander. Und das muss auch wieder weiter wachsen, weil egal wie sich das moderne Christen einreden wollen so und schönreden wollen, wir werden keine Einheit mit der Gottlosigkeit finden. Es funktioniert nicht. Es gibt nur einen Weg, dass das funktioniert. Man muss selber gottlos werden. So, und dann holt man sich seinen Taschengott raus, und den ruppelt man, wenn man braucht, und dann steckt man wieder weg. So, es ist einfach nicht möglich, weil Jesus ein Eckstein ist und jemand, an dem man sich stößt. Auf kurz oder lang rebelliert er gegen irgendwas. Einfach nur, weil er ist, wie er ist. Und sie trennen sich hier im Frieden und hier leben ihr Leben. Und Esau hat ja schon hier seinen, hier, wo steht das, stand es jetzt hier, wo er hinzieht? Hab's vergessen. Aber jedenfalls hat er ja schon seine Bude gebaut dort und lebt da eigentlich schon. Aber war anscheinend, um alles zu klären, jetzt nochmal bei seinem Papa. So, das ist eine Sache, die mir gerade echt auf dem Herzen liegt oder die mich anspricht, die ich vielleicht nur jetzt für mich rauslese, weiß nicht, aber vielleicht hilft es euch auch so irgendwie. Trennung gehört einfach dazu. In manchen Situationen ist gesund und besser für einen und für alle. Ne, wo ich halt sage, so, ich muss gehen lassen, auch so und ich. Es bringt nichts festzuhalten und sich zu sehen nach dem, was war oder nach dem, was sein könnte, wenn es nicht da ist. So, es kann ja kommen. So, aber manchmal muss ich einfach wirklich loslassen, auch die, die mir nah sind oder lieb. Weil es einfach zusammen nicht geht. Weil die Zeit nun mal gekommen ist, sich dann zu trennen. Ich kenne das im Nachhinein so, wo zum Beispiel musste ich mich von all meinen Freunden Stützen, trennen, als ich mich bekehrt habe. Ich habe das gebraucht. Manche brauchen das nicht, ist klar. Ne? Aber ich habe das gebraucht. Ich brauchte einen sauberen Start. Sonst hätte ich es nicht gepackt. Aber auch in meinem Glaubensleben hatte ich Geschwister zum Beispiel, die mir echt lieb sind, immer noch so. Und die waren so mein geistlicher Vater oder Schwestern, die total erbauend waren und wichtig für mich, ne? Weil die mir den Konsens gegeben haben, den ich gebraucht habe und so weiter und mich gehört haben. Aber dann war jedes Mal irgendwann der Moment, wo ich innerlich gemerkt habe, so, okay, aber unsere Beziehung verändert sich jetzt. Ne? Und man kann es entweder so sehen, dass es was Schlimmes ist und man muss das wieder erarbeiten, oder man kann es so sehen, dass man sagt, ja, die Zeit ist gekommen, es war eine gute Zeit zusammen, es war wichtig, wir haben uns einander gebraucht, aber jetzt geht jeder seine eigenen Wege weiter. Ne? Das ist wichtig, so dass man Veränderungen akzeptiert, auch zwischenmenschlich. Wir haben Zeiten zusammen hier, aber ich weiß, das ist nur eine begrenzte Zeit. Wir werden nicht zusammen alt und haben dann unsere Enkel, die hier rumspielen und was auch immer, sondern für eine Zeit sind wir einander da, dienen einander, haben einander lieb, so, und können uns erbauen und unterstützen und Freude machen, so, aber dann geht's halt irgendwann weiter, ne? Und das ist eine Sache, die ist ganz natürlich. Und ich habe das so oft gesehen, leider hier zum Beispiel, wo man sich so nah ist und wo alles funktioniert, wo die Leute sagen, oh, ist so toll und ich bin hier so abgeholt und ich höre Gott und ich kann hier wachsen und ich bin so verändert und ich finde das toll, wie es hier mit Gottesdienst ist, mit Lobpreis und mit Gebet und so weiter und die Gemeinschaft, ne? Aber wo dann ihre Zeit halt kommt, wo sie gehen müssen, um woanders zu bauen weiter, ne? Aber wo so ein jugendlicher Trotz kommt, so eine Abnabelungsphase ist das so, wo die das nicht verstehen, dass es ganz in Ordnung ist und jetzt so nur mal so ist. Ne? Und wo sie anfangen, dann Fehler zu suchen und anzufeinden und auf einmal ist alles schlecht und es war nie gut und was auch immer. Ne? Der Gottesdienst muss besser gemacht werden oder die Art, wie man sich hier trifft, ist nicht mehr gesund oder was auch immer. So, ne? Und das habe ich oft erlebt. So, nicht nur einmal, leider. Ne? Und haben wir am Sonntag das Gespräch gehabt im Gebetsamt, aber ich habe das auch, diese Trotzphase gehabt, in der Abnabelungsphase in Leipzig dann, als Gott uns hergeschickt hat. Ne? Aber so muss es überhaupt nicht sein. Ich habe das auch anders erlebt hier, wo die Leute einfach dann, wo man sich umarmt und dann bleibt man in Kontakt oder auch nicht. Und mit den meisten, die hier waren, es waren viele in den 10 Jahren oder mehr, so ein, da stehe ich nicht mehr in Kontakt, weil es einfach nicht dran, ihr kennt das, ne? Freunde aus der Schule, dann fängst du an mit Studium, naja, und dann ist es halt so. Ne? Hast du neue Leute. So ein, aber deswegen, wenn man sich sieht, dann ist man, als ob kein Tag vergangen ist. Ne? Und dann freut man sich und dann genießt man das. Und dann geht man wieder in seinen Alltag zurück. Ne? Und das ist eine Sache, die muss ich auch akzeptieren. Einfach. So ein, dass das nicht wegen was Schlimmem ist oder wegen was Falschen, sondern dass es einfach so ist, wie es ist und es ist gut so, weil es geht weiter. Ne? Diese ganze Kriegerei und Kämpferei ist einfach nur kindisch und rebellisch. Macht keinen Sinn. So ein Vers 9. Leider. Oder? Ja. Dies ist das Geschlecht Esaus, des Vaters der Edomiter, auf dem Bergland von Seir. Und dies sind die Namen der Söhne Esaus, warum die auch jetzt dreimal hintereinander kommen. Eliphas, der Sohn Adas, der Frau Esaus, Reguel, der Sohn Basmatireis, der Frau Esaus. Die Söhne der Eliphas, aber waren diese. Therman, Omar und Zepho. Gaetim, so vielleicht das schwule Etim, und Kenas. Und Timna war eine Nebenfrau des Eliphas, des Sohnes Esaus. Die gebar dem Eliphas den Amalek. Das sind die Söhne der Ada, der Frau Esaus. Aber die Söhne Reguels sind diese. Nahat, Serach, Shama und diese. Nahat, das hatten wir schon, und Misa. Das sind die Söhne von Batsmat, der Frau Esaus. Die Söhne aber von Oholibama, der Frau Esaus, der Töchter der Anna, der Tochter Zibions, die sie Esau gebar, sind diese Jehush, Jahelam und Korah. Das sind die Fürsten unter den Söhnen Esaus, die Söhne der Eliphas, des ersten Sohnes Esaus, war diese. Der Fürst Teman, der Fürst Omar, der Fürst Zepho, der Fürst Kanas, der Fürst Korah, der Fürst Kaitam, der Fürst Amalek. Das sind die Fürsten der Eliphas, die im Land Edom, das sind die Söhne der Ada. Und das sind die Söhne der Reguels, der Söhne Esaus, der Fürst, wird noch spannender, der Fürst Nahat, der Fürst Serach, der Fürst Shama, der Fürst Misa. Das sind die Fürsten von Reguel im Land Edom. Das sind die Söhne der Basmatireis, der Frau Esaus. Das sind die Söhne Oholibamas, der Frau Esaus. Der Fürst Jehush und der Fürst Jaelam, der Fürst Korah. Das sind die Fürsten von Oholibama, der Tochter der Ana, Der Frau Esaus, das sind die Söhne Esaus und ihre Fürsten, das ist Edom. Ja, es geht noch spaßig weiter. Die Söhne Seirs, aber die Horitos, die im Land wohnten, sind diese. Lotan, Shobal, Zibion und Anna, Dishon, Erzer und Dishan. Das sind die Fürsten der Horiter, die Söhne der Seir im Land Edom. Aber Lotans Söhne waren diese. Hori, unter Hermann, nee, Hämmern, nee, was denn? Hämmern, Hämmern. Und Lotans Schwester hieß Timna. Die Söhne Shobals waren diese. Alvan, Manachas, Ebal, Shepho und Anam. Die Söhne Zibions waren, ah ja, und Anna. Das ist jener Anna, der in der Wüste die heißen Quellen fand, als er die Esel seines Vaters Zibion hütete. Nur so ein Funfact nebenbei. Vers 25. Die Kinder Annas waren Dishon und Ohalibana. Diese ist die Tochter Annas. Die Söhne Dichons waren Hemdan, Heshman, Kitron und Geran. Da fand das Anna so toll. Die Söhne Erzos waren Bilhan, Savan und Akan. Die Söhne Dishans waren Uz und Aran. Das sind die Fürsten der Horiter, die Fürsten Lotan, die Fürsten Shobal, die Fürsten Zibion, die Fürsten Anna, der Fürst Dishon, der Fürst Etzer und der Fürst Dishan. Das sind die Fürsten der Horiter nach ihren Fürstentümern im Land der Seir. Und die Könige aber, die im Land Edom regiert haben, bevor ein König über Kinder Israels regierte, sind diese. Bela, der Sohn Beors, war König in Edom. Und der Name seiner Stadt war Dinhaba. Als Bela aber starb, da wurde der Jobab, der Sohn Serachs aus Bozra, König an seiner Stelle. Und als Jobab starb, wurde Husham aus dem Land der Temaniter König an seiner Stelle. Als aber der Husham starb, da wurde an seiner Stelle Hadad, der Sohn Bedad, König, der die Midianiter im Gebiet von Moab schlug. Und der Name seiner Stadt war Avid. Als Habab starb, da wurde Samla, der Sammelkern, der Sammler von Masreka, König an seiner Stelle. Als Samla aber starb, da wurde Saul von Rochobot am Strom König an seiner Stelle. Und als Saul starb, nicht der Saul von Israel, als Saul starb, wurde Baal Hanan, der Sohn Achbors, König an seiner Stelle. Und als Baal Hanan, der Sohn Achbors, starb, wurde Hadar König an seiner Stelle. Und der Name seiner Stadt war Pagu. Und der Name seiner Frau war Metabel, eine Tochter Matritz, der Tochter Meshahabs. Und diese sind die Namen der Fürsten von Esau nach ihren Geschlechtern. Orten und Namen. Und weil es so schön war, ein letztes Mal, der Fürst von Timna, der Fürst von Alba, der Fürst von Jedet, der Fürst von Oholibama, der Fürst von Ella, der Fürst von Pinun, der Fürst von Kenes, der Fürst von Teman, der Fürst von Mitzbach. Der Fürst von Magdil, der Fürst von Iram, das sind die Fürsten in Edom, wie sie im Land ihres Eigentums gewohnt haben. Und Esau ist der Vater der Edomiter. Ich weiß, Gott hat wahrscheinlich eine Menge zu euch geredet. Ich brauche jetzt eigentlich gar nichts sagen, weil ich mich nur wiederhole, aber... Ich hätte jetzt Folgendes machen können: Ich hätte jeden Namen nach seiner Bedeutung raussuchen können und dann zu gucken, ob ich da eine Predigt draus mache. Hatte ich aber keine Lust drauf. So, ne, und vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir durch 1. Mose gehen. Aber was ich immer wieder schön finde in Gottes Wort, weißt du, und du musst dir bewusst sein, so ein Edom, also Esau, war ein Feind Gottes und diese Entscheidung hat er ganz bewusst getroffen. Das hat man schon alles. Ihm war auch dieses Erstgeburtsrecht egal. Den Segen wollte er haben, damit er gesegnet ist. Aber Die Berufung, Auserwählung, an die hat er nicht geglaubt von seinem Vater. Das war wurscht. So ein, es ist ein gottloser Mensch in seinem Herzen schon gewesen von Anfang an. Hat Gott immer mal genannt und hat ein religiöses Leben mit seinem Vater und seiner Familie geführt und so weiter, aber es war Gott nicht in seinem Herzen. Und dennoch kennt Gott jeden einzelnen seiner Nachkommen. So, und dennoch macht Gott, segnet er ihn und macht ihn zu einem starken und mächtigen Volk, das schon Könige hat, bevor Israel Könige. Ich denke, hier Israel hat dann in Zeiten von Samuel dann geguckt zu den Edomitern und gesagt, so, oh, die haben einen König, wir wollen auch mal einen König haben, der regiert. Das sieht immer so cool aus, wenn der da so mächtig da mit seinem Silber rumgrenzt und so und das Volk hinterher. Und was haben wir? Einen unsichtbaren Gott und wir kommen mit der Flöte. So, ne? Ich meine, macht mehr Eindruck. So ein, die kriegen dann ihren König, ne? Und ja, selbst schuld. So ein, aber auch, weißt du, Gott ist auch mit den Gottlosen und das ist eine Sache, die, die mir immer wieder bewusst ist. Und bewusst gemacht wird, wenn ich Bibel lese. Gott hat seinen Plan mit jedem Menschen und ich liebe diesen einen Vers, der auch so klein ist, aber so viel aussagt. Gott will nicht, dass nur einer verloren geht. Das ist sein Wille. Sein Wunsch. Aber es werden mehr auf dem breiten Weg sein als auf dem schmalen. Das ist ja, da ist er auch bewusst und er akzeptiert das. Aber du siehst trotzdem, dass er, dass ihm das wehtut an so vielen Stellen. Zum Beispiel Jesaja, wo wir durchgegangen sind, was mich immer noch bewegt, ne? Dieser eine Vers, wo Israel einfach nicht nach ihm fragt und ihn nicht sucht und seine einfach nicht vertraut, sondern immer irgendwas tut, um selber Lösungen zu haben oder reich zu werden oder Antworten zu bekommen, aber nicht Gott fragt so und da einfach nicht glauben kann und vertrauen kann und nicht liebt und wo Gott auf seinem Thron sitzt und weint deswegen. Weißt du, Gott ist uns Menschen so nah, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Ich will Gott nicht vermenschlichen, weil er ist kein Mensch. Gott bleibt Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir bleiben Menschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auch wenn Jesus in der Mitte von uns wohnt, als Mensch und als Gott, es wird niemand von uns Gott gleich sein und Gott verstehen und keine Fragen mehr haben. So, wir werden Gott kennenlernen von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist meine feste Überzeugung. So, aber... Oh, weißt du, Gott ist mit jedem Einzelnen, auch mit den Nachbarn hier, auch mit denen, die vielleicht mir total am Kranz gehen oder wo ich denke so, oh, ne? Jeder von uns hat so seine Gruppen, wo du einfach merkst innerlich so, muss ich jetzt nicht unbedingt Zeit verbringen, so, ne? Meide ich lieber. So ein, aber das ist eben dieses Herz, das Gott halt hat und das er uns auch schenkt, so und irgendwie, hey, wir sind trotzdem irgendwo verbunden, denn wir sind alles Menschen. So ein, und Gott sieht den Menschen nicht nur an den Glauben an, sondern Gott sieht den Menschen an seiner Seele an. Jesus ist nicht für unseren Glauben gestorben, sondern Jesus ist für unsere Seele gestorben und wurde auferstanden. So ein, Jesus baut nicht, weil er jetzt ein paar Anhänger braucht, die dann die Blöde da vor ihm rumwedeln und beten und was auch immer, von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern Gott hat uns gerettet oder Jesus will da bei uns wohnen, weil er Gemeinschaft will. Und uns will. So ein, weißt du, genau so, dieses Herz möchte ich nicht verlieren. Und ich habe Feinde. Ne? Manchmal sind die lauter, manchmal nicht. So ein, aber ich brauche keinen heiligen Krieg führen oder einen heiligen Kampf und wie Petrus mit dem Schwert auf die Legion einschlagen wollen und mich dabei groß und stark fühlen. So ein, wenn ich jetzt alles höre hier mit Corona oder mit was im Christen auch vorgeht, die viel zu viel lesen und viel zu viel Scheiß sich antun, die dann kommen mit irgendwelchen Fakten, aber dann liest man nach. Oder findet man dann auch die Zahlen zu finden. Habe ich jetzt mal probiert und habe gemerkt, so, ich bin ein Tor, dass ich dem überhaupt glaube, weil ich diese Fakten überhaupt nicht sehe. So ein, ne, wo ich dann da sitze und denke so, hey, das ist doch alles viel zu groß. So ein, ich meine, die Seite hat recht, wenn ich dazu höre, genauso wie die Seite recht hat, wenn ich dazu höre. Es macht einfach, gegen wen soll ich denn jetzt kämpfen? Und dann sehe ich aufgeblasene Christen, die gegen Fleisch kämpfen. Und das ist tragisch und das ist echt traurig, besonders in dieser Zeit jetzt. Ich muss jetzt hier in der Situation, muss Jakob nicht gegen seinen Bruder Esau kämpfen, sondern sich trennen. Aber trotzdem beieinander sein. So ein, es kommt die Zeit, wo er wo Israel dann gegen Edom kämpfen muss. Aber das ist eine Zeit, die ist noch weit voraus. Und so denke ich, ist auch für uns eine Lektion und wichtig, dass wir bewusst hier durch diese Zeit gehen, auch als Christen besonders, wenn wir sagen, dass wir wiedergeboren sind und der Heilige Geist in uns wohnt, so wo wir nicht gegen Legionen kämpfen, wenn wir es nicht müssen. Und was Jesus bei vielen an Ohren anklebt zur Zeit heute, ist traurig. Und das ist meine große Angst, weil ich sitze in diesem Strudel drin und denke so, oh, wo bin ich in dem Ganzen? Ich bin hin und her gerissen und finde keine Wahrheit in dem Ganzen. So, wo ich mich positionieren kann und sagen kann, hier ist meine Predigt, so ist es. Wach auf. So, ne? Ist nicht da, weil es Gott nicht gibt und dann ist es eine Sache, die akzeptiere ich. Dann wirke ich halt doof und dann ist es halt so, ist doch wurscht. Ne? Ich weiß, dass mein Gott nicht doof ist. Und das ist nur eine Ermahnung an manche. Pack dieses Schwert, das du beim Abendmahl jetzt genommen hast, und steck's ein. Ne? Und sei lieber weise und klug und warte auf den Tag, wo Jesus dann sagt, und jetzt wird gekämpft. Und dieses Schwert, das wir dann benutzen, das ist ein ganz anderes, als wir dachten. Weil wir kämpfen nicht gegen Fleisch. Wir kämpfen gegen geistliche Mächte. Und diese geistlichen Mächte sind mir viel zu groß, ich kann sie nicht sehen und nicht verstehen. Deswegen ist es so wichtig, dass ich mit Demut mich übe. Und sage, ja, ich grenze mich ab. Und ja, ich bin mir bewusst, ich bin nicht von dieser Welt. Und ja, ich bin bereit, auch zu kämpfen oder Stellung zu beziehen. Aber ich will auch klug sein. Ja. Und ich möchte mich so verhalten, wie du das willst. Und wenn du willst, dass ich mein Schwert dann nehme und kämpfe, dann tue ich das. Aber ich weiß, dass das ein Schwert ist, was zweischneidig ist und was einfach nur trennt von Gut und Böse und das erbaut und rettet und gut tut und heiligt. Und nicht ein Schwert, das ich benutze, was andere bitter macht und zornig und blinder und in Dunkelheit treibt, die einer Wahrheit nachjagen, die überhaupt nicht wahr ist. Wir sind nicht berufen, Halbwahrheiten von uns zu geben, sondern die Wahrheit. Und wenn ich die Wahrheit nicht kenne, dann muss ich ruhig sein und Klappe halten und erstmal Wahrheit finden bei Gott. Ne? Ist echt wichtig, gerade in dieser Zeit jetzt. Herr, ich bitte dich, dass du uns da demütig hältst, dass wir unsere Berufung und Auserwählung nicht verlieren vor unserem Angesicht. Dass wir, Herr, wir wollen dir vertrauen, wir wollen laufen, wenn du das sagst. Herr, wir wollen auch kämpfen, wenn du das willst. Herr, aber nach deiner Zeit und in deinem Maß. Herr, wir wollen nicht zerstören, wir wollen erbauen. Ja, wir wollen auch deine Feinde lieben. Ja, wir wollen das Gute sein und das Gute suchen für jedermann. Wir wollen aber auch uns nicht vermischen. Aber Herr, ich blicke in vielen einfach gar nicht durch. Und so lange will ich akzeptieren und nicht wie wild um mich schlagen. Ich will akzeptieren und nicht bitter werden und frustriert sein und gegen dich noch kämpfen, Herr. Ich will akzeptieren. Herr, und wenigstens an dem kleinen Ort, an dem ich bin, Licht sein. Herr, ich will dich akzeptieren und die Zeit, die du mir gegeben hast. Ich freue mich auf dein Kommen, Herr. Und ich glaube, das wird auch nicht vielleicht einfacher immer, aber es wird auf jeden Fall klarer. Darauf freue ich mich. Ja. Bis dahin beschützt unsere Gemeinschaft. Ich danke dir dafür, dass wir einander haben und dass, ich glaube, jeder hier in dem Raum offen ist, wenn jemand in Sorge ist, ein Ohr zu haben und ein Wort. Und danke, dass wir nicht allein sind. Ja, dass du mitten unter uns bist. Ja, es läuft halt manchmal einfach anders, als man das sich so vorstellt, aber es ist okay. Solange es von dir kommt. Und bei vielen Sachen freue ich mich drauf, im Nachhinein mir das Video anzugucken und zu sehen, warum Dinge gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. So wie Hiob sein Video oder Jeremia sein Video. Ja, aber ich will hier nicht vergehen in Undankbarkeit und in Angst und Sorgen und Schrecken und Verzweiflung, ja, sondern ich will durch diese Welt gehen und fest sein und ruhig und mich nicht fürchten. Ich danke dir, dass du dafür alles offen gemacht hast. Stärke unseren Glauben und unser Vertrauen, und auch wenn es bedeutet, dass du uns brechen musst, vielleicht. Ja, ich bin froh, dass ich dich habe. Besonders in solchen Zeiten wie jetzt, ja, die so undurchsichtig sind und so viele Fragen einfach offen lassen. Gib uns auch zusammen Weisheit hier, dass wir nicht, ja, dass wir einander bauen können und nicht einander verwirren mit Halbwahrheiten und Nichtigkeit. Danke, dass wir erwählt sind und berufen. Ich weiß nicht, warum du mich erwählt hast, berufen, aber ich bin echt froh drüber. Ja, und will das festhalten und in Ehre halten. Ja. Danke. Amen.